Willkommen zu «Sinneswiss», eurem Film- und Serien-Podcast auf Schweizerdeutsch. Zu einer weiteren Hausaufgabenfolge von euch und auch ein bisschen für euch. Wobei, ich glaube, diesmal haben wir wirklich eine wilde Auswahl gehabt und haben uns sehr darüber gefreut. Wer sind wir? Das sind zum einen der Hill.
Hoi.
Der Spike.
Hoi zusammen.
Und ich bin der Alex. Und wie immer haben wir über die sozialen Medien haben wir euch gefragt, hey, welchen Film sollen wir als nächstes schauen und dann in einer Hausaufgabenfolge für einen Sonntag besprechen? Und da sind wieder ganz, ganz viele Filme reingekommen und die haben wir dann immer gegeneinander antreten lassen. Und da können wir die Leute dann quasi in einem zweiten Zug können die Leute dann abstimmen. Und die drei Filme mit den meisten Stimmen, die schauen wir alle. Und jeder von uns schnappt sich dann einen, um ein bisschen durchzuführen durch den Film, um noch ein bisschen darüber reden. Und so, bevor wir jetzt noch ganz in die Filme reintauchen, übrigens, das Ganze spoilerfrei. Also macht euch keine Sorgen, weil uns ist klar, nicht jeder hat immer alle drei Filme gesehen. Ist dann blöd, wenn wir so vorspülen und so. Wir besprechen die ohne Spoiler. Gell? Hill,
genau.
Haltest du dich dran, hä?
Ich!
Ja, kennt die langsam. Und wir werden uns auch nicht lange aufhalten, mit ich weiss nicht, was für Inhalt. Also klar, wir haben einfach in gewissen Szenen minder besprochen werden. Aber es geht eher darum, hey, wie haben wir sie gefunden, etc. Und jetzt, bei den drei Filmen, die wir jetzt heute aufbekommen haben als Hausaufgabe, also viel unterschiedlicher hätten sie nicht können sein, oder?
Es ist definitiv so, ja.
Also ich habe eine wahnsinnig coole Kombi gefunden. Ja. Wir haben wirklich Animationsfilm, wir haben ja, ein Drama, ein Familiendrama eigentlich, und wir haben einen Klassiker vom Horrorfilm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch geht, haben die alle drei schon gesehen vorher?
Yep.
Ja.
Okay. Nein, ich tatsächlich nicht. Der Horrorfilm, den habe ich mir immer aufgehoben. Ich habe immer gefunden, dass den will ich einmal an einem bestimmten Moment sehen. Weißt du, so in einem grossen Kino-Idealfall, an einem Event, an einem Festival oder so, vielleicht sogar am Bucco, logisch.
Ja, klar.
Oder einfach, weißt du, einfach in einem gewissen Rahmen. Das gibt es so, das habe ich auch so bei Bands. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber zum Beispiel Sigur Rós habe ich sehr gern, die isländische Band, oder? Aber die habe ich auch schon im Hallenstadion so gespielt. Aber ich habe gesagt, nein. Das ist eine Band, die will ich nicht im Hallenstadion sehen. Die will ich sehen in einer, kann ich in einem Event irgendwie in einer Grotte spielen oder in einem fucking Vulkan oder, weißt du, also einfach in einem speziellen Rahmen und nicht einfach in einer 0815 Location.
Ja.
So habe ich das auch mit so ein, zwei Klassiker vom Film, weitesten Sinn. Wo ich auch finde, nein, die heben auf für einen speziellen Moment. Und ja, jetzt habe ich halt nie so über den Schatten springen und schauen. Nein, was wird alles an?
Also ich habe gemeint, ich hätte nichts gesehen, aber beim Sehen habe ich dann gemerkt, dass es doch mal gesehen habe. Aber schon über 20 Jahre her.
Okay.
Die haben ja alle Leute, die jetzt hören, die haben ja eh schon die Überschrift gelesen, von dem wir wissen, von welchem Film wir reden. Wir reden von Dead Alive,
eigentlich
von
schon.
Brain Dead, bei uns auch bekannt, gell? Dann American History X und Wall-E. Aber auch von dir, wir haben gerade vorher abgemacht, wir machen das alphabetisch. Dementsprechend fangen wir an mit American History X.
X.
Hill, legen wir los.
Ja, American History X ist 98. Krimi Thriller geht 1,59. 8,5 auf IMDb. Hat Regie geführt durch Humpty Dumpty. Eigentlich ist er Tony Kaye gesehen. Er war aber damals so unzufrieden mit dem Film am Schluss, dass er seinen Namen aus den Credits streichen und dann eigentlich den Namen Humpty Dumpty reinmachen wollte. Hat mir verboten. Es ist darum gegangen, dass er nachträglich noch x-mal geschnitten worden ist. Zum Teil aber auch ohne Anwesenheit von ihm, dass er einfach gefunden hat, das ist nicht mein Film. Er hat dann ein Studio um 200 Millionen verklagt und alles. Das ist dann mit so Tony Kaye. Also der letzte Film, den er gemacht hat, ist eigentlich der, wo ich denke, könnte man noch kennen, der Detachment aus dem 12 mit dem Adrian Brody mitgespielt. Und sonst ist er mehrheitlich eigentlich so in Videoclips und Werbespots hat er sonst mehrheitlich gedreht. Und gewisse Filme, aber die sind nie wirklich aus Geldmangel und dann so veröffentlicht worden, etc. Dann haben wir noch, wo bin ich da? Ah, das ist das genau. Drei Bücher hat David McKinnon geschrieben. Der hat das Drehbuch geschrieben zu Blow, mit Johnny Depp.
Ah, ja.
Der ist sehr jung, als er das hier geschrieben hat. Und ja, hat dann eigentlich weiterhin nach Drehbuch geschrieben. Aber das ist so, Blow ist auch so einzig und jetzt wirklich rauskennt. Kennt er, gesehen hat. Der jedenfalls mein Schauspieler, der hat auch noch mitgespielt. Cool. Wir haben den Edward Norton als Derek. Da kennt man von Unglaublicher Hulk. Also hat eine steile Karriere angelegt. Weißt du, da ist immer so der Typ, wo man kennt ihn, also wirklich auch omnipräsent, aber irgendwie wirklich so, hat er mal irgendeinen Film gemacht und jetzt aus dem Unglaublichen Hulk, wo er irgendwie so wirklich eigentlich Hauptdarsteller ist.
Ja, Fight Club natürlich.
Alter!
Also, ah, ja, ist gut. Und
unter anderem, oder im Zwielicht mit dem Richard Gere zum Beispiel, wo er noch recht jung war. Sack starker Film.
Spike Club ist mir das echt entfallen, ja.
Birdman, Alter, wo wir auch schon gesprochen haben. Dann in den letzten paar Filmen von Wes Anderson hat er gut, mitgemacht.
Ja. Roter Drache ist er dabei.
Das ist einer von den bekanntesten Schauspielern, was geht. Also, ja. Du kommst mit einem unglaublichen Hulk.
Larry Flint, die nackte Wahrheit. Also, hey.
Ich glaube, das ist einfach, der hat zu wenig Muskeln gehabt. Der ist wirklich...
Ja, für Muskeln ist er nie so bekannt gewesen.
Nur beim Hulk, ja.
Ja, das ist glaube ich, ein Double gewesen.
Ja, ja. Ah, war ein anderer gehabt. Edward Furlong, der Danny. Der kommt von John Connor von Terminator 2. Hat auch sonst in vielen Sachen mitgespielt gehabt. Hat eher dann, sag mal, ist aufgefallen aufgrund von, dass er dann plötzlich weg ist und ziemlich ein Drogenproblem bekommen hat. Ist jetzt letztes Jahr ist wieder ein bisschen auftaucht, ziemlich aufdunstet. Wird jetzt besser, so. Ja.
Ja, hat sich in den Macaulay Culkin weggewählt.
Ja,
aber der Macaulay Culkin ist, glaube ich, aktuell gesünder als er.
Das ist komplett clean, ja.
Macaulay Culkin hat doch tatsächlich einen Stern auf dem Walk of Fame gehabt bekommen, in der letzten Woche oder so.
Genau.
Sind die eigentlich, also geben doch jetzt wirklich jedem Tödel einen, also jetzt bei aller Liebe. Aber jetzt ohne Witz.
Das wird dir nicht einfach geben. Du musst ja quasi, also du musst ja selber dich bewerben drum, von einem eigenen.
Ah, wirklich?
Ja, Walk of Fame stand, da musst du dich bewerben dafür. Ich glaube, du musst dich sogar noch selber zahlen oder so, ich weiß es nicht genau.
Aber
ja,
du
musst dich von dir aus bewerben und dann wird das brieft, ob du da in Frage kommst.
Ja, dann machen wir auch einen.
Wieso nicht?
Also ich weiß das mal. Spike, auf deine Traktantenliste, To-Do-Liste, kannst du gar mal einsetzen, Bewerbung, Sinneswiss auf dem Walk of Fame.
Ja, aber wir müssen, glaube ich, schon noch ein bisschen bekannt werden.
Ja, positiv. Mach mal. Okay, der hat nichts. Hill? Hallo?
Was?
Jetzt los.
Wir hören dich schon.
Voll.
Hallo?
Ja.
Los. Ah, jetzt höre ich wieder. Was ist jetzt passiert?
Wir haben dich gehört.
Ja.
Ah, ihr habt mich gehört. Ah,
ja, die ganze Zeit.
Ah, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alles drüber aus und dazwischen, ihr werdet es ja ganz toll finden, wenn ihr einfach mich hört. Hä? Hallo. Ja, gut.
Das merkt man witzig gefunden, ja.
Ja, spannend.
Oh, das ist ja dein Top.
Ja, cool. Endlich haben wir können über dich sagen, was wir wollen.
Ja, man gewiss auch seine Tabletten wirken jetzt. Ich sage absolut Wodka hat der Stern.
Ja, aber absolut Wodka ist in so viel Oscar-prämierten Hollywood-Streifen-Ding. Ja. Kann man nicht viel dagegen sagen, gell?
Ja, egal. Wir gehen aber zurück zum Film.
Ja. Genau, wo sind wir gesehen? Oh ja, haben du Danny gesagt? Oh, du Ethan Suppley, oder er heißt, also Seth Ryan, wo du Randy bei My Name is Earl gespielt hat.
Aha, ja.
Du mal ein bisschen eine weniger kindliche Rolle. Und Ferruccia Balga, Ferruccia, keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Ich bin der Meinung Ferruccia.
Ferruccia.
Wer meine ich?
Ferruccia Balga. Oh. Stacy von Nancy in der Hexenclub. Kennen Sie?
Ja, von der Waterboy kennt man sie natürlich auch. Unter anderem.
Ja, der Waterboy stimmt. Ja, geht nicht. Story haben wir aber noch. Okay. Ja. Kurz Gute Story. Derek ist ein bekannter Neonazi und in seinem Viertel auch voll der Obernazi. Er natürlich gehört auch an einer Obernazi-Gang an, bei der Derek sehr vergöttert wird, beziehungsweise Hitler. Durch Derek durch krasseste Obernazi-Sachen machen kann, wie zum Beispiel auch quasi rechter Arm am höchsten und am längsten halten. Derek geht aus seinen Pflichten als Obernazi nach und wandert dann für 3 Jahre im Knast leider. Oder leider eben nicht. Nachdem Derek aus dem...
Oh nein!
Wir ich habe gemerkt, das ist Film, so... Oh.
Der Film ist sicher ausgesucht worden, dass wir uns verschnurren. Das ist genau, ja, genau. Das richtig. Wir müssen jetzt ja, ganz sicher fein umgehen mit dieser Thematik, Jungs.
Ja. Nein, wie gesagt, er ist in den Knast gegangen. Nachdem Derek aus dem Knast gekommen ist und sich ein bisschen im Oberstübli schlauer gemacht hat, hat er versucht, halt seine Vergangenheit zu distanzieren, zu entgehen. Doch ist sein kleiner Bruder, der Danny, halt mittlerweile selber schon im braunen Sumpf stecken geblieben. Und für Derek fängt da dann halt der Kampf an, um Überzeugung und um die Rettung auf seinen kleinen Bruder.
Mhm.
Das ist so eine Zusammenfassung.
Yes.
Nicht zu viel verraten, nicht zu viel
Zeit. Nein, das langt ja.
Genau. Und was der Film auch recht speziell macht, ist, er spielt so in der Gegenwart und Vergangenheit. Und die Vergangenheit wird immer explizit so schön in schwarz-weiß dargestellt. Und Gegenwart dann halt normal in Farbenbild.
Mhm.
Genau. Oh. Und für mich ist das ein Film, ich habe das schon ewig lang, habe ich das erste Mal gesehen gehabt. Anfangs 2000, nehme ich jetzt an, ist es gesehen. Nachdem ein paar Jahre nachdem wahrscheinlich rausgekommen ist. Und ich so immer so ein bisschen so der Film gesehen, aber das Problem, das ich dort gesehen habe, ist, glaube, der Film ist dann meistens von den falschen Leuten so ein bisschen gelobt worden.
Uh-huh.
Weil er doch mit
dem Thema... So?
Ja.
Ja.
Okay.
Auch heute noch. Also du kennst es immer schnell, aber der Film toll findet und lobt. Also ich möchte das jetzt Dinge beschuldigen, aber...
Nein, also Entschuldigung, das kann ich das nicht so sagen.
Okay. Es ist auch so, in einer gewissen Kreise wird der Film sehr hoch geschätzt. Und das ist also ein bisschen das Problem an dem Film. Also, es ist ja, also ich würde jetzt nicht wirklich so ein bisschen anstellen, dass es ich sage jetzt mal, ein Aufklärungsfilm ist. Weil da sehe ich so ein bisschen Problem mit dem Film. Vielleicht wird er vielleicht so ein bisschen anpreisen oder viel, er wird auch in gewissen Schulstunden, habe ich gesehen, gezeigt oder thematisiert.
Mhm.
Aber im Endeffekt finde ich einfach, da sind keine Leute dahinter gesehen, die etwas haben wollen aufklären, sondern sie haben auf die Story geschrieben. Eine Story, die so vielleicht auch passiert ist, wer weiß. Aber so schändlich finde ich, dass wir da nicht zu viel Gewicht reinlegen, dass er aufklärend ist, weil ich finde auch, der Film tut einerseits so etwas Hässliches zeigen, wo man sich distanzieren will. Und gleichzeitig versucht er dann irgendwie mit der Thematik so ein bisschen anzurissen. Also so ein bisschen, dass man so gewisse Zweifel hat, etc. Also das ist blöd gesagt. Also er spielt so ein bisschen mit dem Zuschauer, sage ich es mal so. Und wie gesagt, das Problem, was ich da sehe, ist halt eben oft, dass der Film auch falsch gelesen wird oder falsch verstanden und durch das halt so gerade ein bisschen auch halt ins Gegenseil rutschen kann.
Okay. Also gibt es wirklich Nazis oder rechtes Gesindel, wo findet, das ist doch cool eigentlich. Das sind coole Figuren, oder was?
Ja, bin ich eben auch der Meinung. Aber das, sind auch,
okay.
Ja, aber das sind auch genau so Leute, die Rambo 1 als Kriegsfilm betiteln.
Okay.
Wenn man nicht in der Lage ist, über den Horizont zu schauen. Und ich meine, gerade dieser Film ist eigentlich, ich weiß, da sieht man einfach, also eben, es gibt gewisse Leute, die da einfach sehen, okay, der Derek, wo er noch voll in der Szene war, da ist er stark gewesen, und dann plötzlich, wo er Haar hat, da ist er ja so schwach und reumütig und bla bla bla.
Aber,
eigentlich ist der Film, ich habe ihn auch das erste Mal in der Schule gesehen.
Ah, wirklich?
Ja.
Ist
so.
Okay.
Und ganz ehrlich, das ist zu jung, um den Film überhaupt begreifen können. Weil der Film hat so viel mehr. Das ist für mich auch etwas vom Besten an diesem Film. Ich entdecke jedes Mal, wenn ich den Film schaue, und ich habe jetzt wirklich ein paar Mal, ich hätte die Besprechung mit euch auch können machen, ohne dass ich nochmal geschaut habe.
Mhm.
Jedes Mal, wenn ich den Film schaue, erkenne ich etwas Neues.
Mhm.
Irgend so ein neues Detail oder einfach einfach noch einmal einen neuen Ansatz, weil er ist ja in vielerlei Hinsicht auch recht philosophisch, finde ich. Da kommt ja gerade vor allem auch der Dr. Sweeney mit rein, der schwarze Lehrer, der ja der Derek in seiner Jugend eigentlich stark beeinflusst hat. Und dann später, wo er auf den richtigen Weg will finden, ich versuche jetzt nicht zu viel zu verraten, auch wieder sehr stark beeinflusst, und zwar mit wirklich, wirklich interessanten Ansätzen. Ich möchte es nur sagen, das eine Gespräch, das sie haben, wo der Derek ganz am Boden ist. Und dann sagt, hey, ich habe auch alles scheiße gefunden und ich habe gefunden, alles ist noch ungerecht und ich bin einfach nur sauer gewesen. Aber Junge, du hast dir einfach die falsche Frage gestellt. Jetzt stell du dir jetzt mal die Frage, ist alles, was du bis jetzt gemacht hast, hat das dein Leben besser gemacht? So eine Kurzstreckenreflexion. Das ist eben schon. Das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz, auch für jeden Menschen in seinem Leben. So, tu doch einfach einmal, einfach einen kurzen Moment reflektieren. Hat das, was ich jetzt, keine Ahnung, das kannst du ein Jahresmacht, das kannst du im Fünfjahrestag machen, hat das, was ich bis jetzt gemacht habe, mein Leben besser gemacht? Hat es mich bereichert? Oder hat es mich einfach nur Kraft und Energie gekostet? Hat es mich vielleicht sogar viel mehr gekostet? Hat es mich vielleicht eine Existenz gekostet? Hat es mich Freundschaften gekostet, die mir eigentlich wichtig gewesen wären? Ja, das ist so, das ist etwas, das kann jeder Mensch für sich selber mitnehmen. Und ich meine,
das ist eigentlich das Hauptproblem am ganzen Rassismus, dass einfach, das ist vor allem Menschen, die ja irgendwie, sagen wir jetzt, im Leben irgendwie gescheitert sind, also es geht nicht schlecht. Und da kommt immer die Frage natürlich, was normal ist, wer ist die Schuld? Und da kommt eben immer meistens, also oft dann halt der Gedanke, ja, die Schuld ist ja eigentlich auf der anderen. Also jetzt oft halt im Sinn von, ja, Asylanten sind schuld wegen Seil. Ich meine, bei Hitler sind die Juden an allem schuld gewesen. Es sind halt immer andere, oder? Sich selber oder jetzt die Gesellschaft selber. Und dort fängt meistens eben der Rassismus an. Und dann hast du halt noch Leute, die Leute erkennen, die schwach sind und denen die Schuld geben. Und fangen halt die Leute und die mit denen zusammen oder die halt noch mehr ausnutzen. Und sich gruppieren. Und das ist eigentlich immer so der Grundgedanke, dass halt einfach die Fehler, die passieren, die werden immer anders gesucht. Und ich glaube, dort fängt meistens eben immer so der Hass eben auch an.
Vor allem ist es so, Leute, die irgendwie nichts haben und ihr Leben selber nicht können steuern oder nicht gross können beeinflussen, die sind dann stolz auf Sachen, wo sie eigentlich nichts dafür gemacht haben. Eben, das haben wir hier in der Schweiz. Die Leute sind stolz darauf, Schweizer zu sein, hier geboren zu sein, unser Sozialsystem zu haben. Aber sie haben nichts dafür gemacht. Überhaupt nicht. Für das kann keiner etwas. Es kann niemand etwas dafür, dass er in, nehmen Sie es gerade ganz aktuell, dass er in Syrien geboren ist, in einem Land, wo umkämpft ist, wo es Krieg hat, wo ein ganz schlechtes Sozialsystem hat und dass dieser Mensch dort weg hat müssen und in die Schweiz kommt. Der Mensch kann nichts dafür. Der kommt dann hier an und tut von unserem Sozialsystem profitieren, weil wir hier ein System haben, das erlaubt, dass man auch Flüchtlinge und Menschen, die es schlecht geht, unterstützen. Und dann jemand, der gerade gar nichts hat, bildet sich etwas darauf ein, so, oh, der nimmt mir da irgendetwas weg.
Ja.
Der nimmt
ja
nichts weg.
In der Schweiz, kein nimmt etwas, du hast in der Schweiz sowieso als selbstständig immer gut arbeiten.
Ja.
Du hast ein Haus, du hast ein Essen, du hast jeder ein Telefon,
absolut.
Fernsehen.
Also ich meine,
genau.
Ich finde sowieso, also gerade Leute, die auf die Nummer schreiben, da die Ausländer, die uns Jobs wegnehmen, dann muss ich auch sagen, hey, Alter, Bub, du bist hier aufgewachsen, du bist hier in die Schule gegangen, das ist alles. Und so, wenn irgendjemand aus einem anderen Land kommt, ohne die Schulbildung, ohne das Fachwissen, ohne die Sprache, ohne die Kultur aufgewachsen zu sein, kann dir den Job wegnehmen, dann bist vielleicht du einfach dumm oder blöd
wenn
oder unfähig in deinem Leben,
ja,
oder?
Dann fragst du, wann hast du das erste Mal beworben? So, schon lange her.
Ja, das sind meistens so Leute, das ist schon so.
Genau.
Aber jetzt nicht, dass es zu politisch wird, wobei, klar, bei diesem Film, was ich vielleicht ein bisschen ein Schwachpunkt finde am Film, ich finde eben, es zeigt eben beide Seiten, weil es zeigt ja auch, auch, also nicht einfach, wie gesagt, die Afroamerikaner empfehlen dann einfach nur die Guten. Weißt du, sind nur die Opfer quasi von den Nazis, sondern die sind ja auch Täter im Film, ganz offensichtlich
sogar. Ja,
genau. Und das finde ich eigentlich so recht stark rausgeschafft. Es dürfte aber für mich, hat man da fast noch ein bisschen mehr von dem sehen. Weißt du, also auch die guten Seiten von dem natürlich, nicht nur die schlechten. Und ich finde auch, das, was du vorher gesagt hast, weißt du, das Einlullen, von eben das Abholen von so, ich sage es mal, einem schwachen Charakter. Weißt du, ist auch die Funktion, das Einsammeln, oder? Und denen für den braunen Gedankengut eigentlich aufzubereiten. Der Teil, der ist ein bisschen zu kurz gekommen. Es gibt zwar Szenen, oder? Da mit einem cleveren Nazi, der alle Strick bei sich hat, oder? Und zieht. Gibt es zwar schon ein, zwei Momente, aber das ist fast ein bisschen zu wenig ausgespielt worden, für meinen Geschmack. Es ist zu sehr einfach auf, was ja auch okay ist. Es ist ja eher so ein Slice-of-Life-Film eher. Es ist nicht eine Biografie über einen von denen oder so. Aber ich hätte das noch spannender gefunden, das ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr, dem ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Fleisch zu geben. Weißt du, wie die Leute rekrutiert werden, etc. und so. Das finde ich eben das Faszinierende auf eine ganz niedrige Art, leider. Aber das finde ich das Spannende, ja.
Ja, das ist gekürzt zu am Film.
Weiß man denn, der Regisseur, weil er so unzufrieden ist, weiß man denn, warum er unzufrieden ist, was er anders gemacht hat in seiner Version?
Du meinst ja, also was ich auf gelesen habe, ist, dass einfach noch geschnitten worden ist mehrmals, also cuttet. Und dann zum Teil haben sie ihn aber cuttet ohne ihn. Also er hat dann nicht mal irgendetwas können zu sagen und er hat dann auf Dinge gefunden, kann, so, also ich kann mit dem jetzt, ich möchte nicht, dass mein Name erwähnt wird, weil so der Film ist, habe ich nicht wollen. Ich habe so eine Aussage. Aber
Also ist er
genau.
denn zu wenig radikal gewesen für ihn, oder eben zu radikal
Es
geworden,
ist
oder weiß
eben
man da
nicht gestanden, nein,
irgendetwas?
es ist einfach nur
Okay.
gestanden, halt, dass er, dass man hat eigentlich einen Film geschafft, dann ohne ihn sozusagen, dass das für
Ja.
ihn dann eigentlich ausschlaggebend war.
Ja.
Wahrscheinlich hat er
Okay.
nicht mehr geschaut, was sie verändert haben. Keine Ahnung.
Ah, okay. Ja, schade, ja. Ja, irgendwie, das ist so ein Film, da habe ich das Gefühl, der hat irgendwie fast jeder gesehen, gerade aus unserer Generation.
Ja,
Oder
sicher.
es ist, glaube ich, wirklich crazy. Also, eben, wenn du sagst, auch in der Schule und so, ich habe es auch schon gehört, dass man da in der Schule, ich weiß nicht, ob ich da jede Schule gesehen habe, ich glaube nicht. Aber ja, spannend. Was sagst du so zur schauspielerischen Leistung?
Also jetzt war gut vom Derek, ist sehr gut gesehen. Und ja, der Danny, ich habe nicht okay, also den Rest habe ich okay gefunden. Es ist jetzt halt, ja, soll ich sagen, es ist nicht etwas, was ich finde. Es ist jetzt eine sehr große schauspielerische, also das Level ist jetzt nicht hoch gesehen unbedingt, aber es ist passabel gesehen, also es ist nicht schlecht gesehen.
Ja, also ich bin. Wie siehst du das, Spike?
Also, gerade der Edward Norton habe ich hier extrem stark gefunden. Weil, also in jeder Szene, die er in diesem Film hatte, hat sich einfach alles um ihn gedreht. Er hat das auch extrem können rausspielen. Also der Charismatik wird ja als Kronprinz tituliert. Wo er so also der Anführer von einer neuen Generation sein. Und das merkst du. So, er kommt überall hin, hat ein Charisma. Sei das vor dem Wandel oder nach dem Wandel. Das Charisma, das zeigt er. Oder dann, wo die Rückblende kommt, wo er noch ein junger Schüler ist. Wo er dann wieder komplett anders spielt. Also seine extreme Vielfältigkeit hat er hier extrem gut können zeigen. Auch ein bisschen ähnlich wie ein Fight Club. Fight Club hätte das ja auch können. Also, das ist wirklich für mich ein Teil von seiner absoluten Hochphase schauspielerisch. Da bin ich auch unter anderem durch diesen Film bin ich extrem Fan geworden von ihm und seinem Schauspiel. Menschlich vermutlich ganz, ganz schwieriger Charakter, wie man so hört, aber schauspielerisch hat er mich da extrem eingenommen. Die anderen sind dann für mich schon ziemliche Randfiguren gesehen, so gar nicht einen Edward Furlong wegen Terminator 2 auch gesehen habe, aber er hat natürlich nicht können dagegen halten. Das ist der Einzige, wo noch so vom Charisma einigermaßen können dagegen halten, ist für mich noch der Avery Brooks gesehen als Dr. Sweeney, wo wirklich so hat können als Fels in der Brandung dort stehen und ihm zeigen, look, so und so. Also ja. Doch, die zwei habe ich richtig, richtig stark gefunden. Der Rest finde ich größtenteils gut gecastet, aber nicht überwältigend. Also Ethan Suplee hat ja wahnsinnig prägnant und gut in seine Rolle passt. Auch das mega Dümmliche hat er ja auch sehr, sehr gut gespielt und hat durch seine Masse das Bedrohliche, da hat er wahnsinnig gut reingepasst. Aber das ist jetzt nicht eine riesen schauspielerische Leistung.
Nein.
Er ist auf die Klasse geschnitten. Und
also ich finde, beim Edward Norton finde ich es auch gut. Er ist schon eine starke Leistung, aber ich finde eigentlich vor allem als Nazi, so dumm es tönt, finde ich ihn stark. Ich finde so, weißt du, als bekehrter Nazi, als Ex-Nazi, so die Zerrissenheit etc., der Bruch, den er hat, den finde ich nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Ich finde ihn schon einiges beeindruckender, so, wenn man das so darf sagen, wenn er dann wirklich noch der Hardcore-Nazi ist, also quasi in der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ja. Die Schwarz-Weiß-Geschichte, weiß nicht, ist das echt wirklich, ist das halt wirklich so gemacht? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber alles, was in Schwarz-Weiß ist, ist ja auch dann das Schwarz-Weiß-Denken, oder? Von den Nazis im Film.
Ja.
Und eigentlich alles, was noch hat, was in Farbe ist, ist ja auch dann, wo er halt auch wirklich sein Dank gegangen hat. Ich meine, auch wo noch sehr schmal aus dem Knast rauskommt, der dann ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, er kommt in den Knast und dass er irgendwann wieder rauskommen wird, ist, glaube ich, auch den meisten klar, weil sonst würde die Geschichte, das steht ja schon im Beschreib, oder? Weil er will ja schauen, dass sie so, sein jüngerer Bruder nicht das gleiche Schicksal ereilt. Von dem her.
Gut, dann,
Dort wechselt sie auch wieder in Farbe. Also, ich glaube, das ist schon klar bewusst so gemacht. Also nicht nur als Vergangenheitsding, sondern auch wirklich, hey, das ist noch das klare schwarz-weiß Denken drin. Oder sehe ich das völlig falsch?
Kann man sicher also interpretieren, ja.
Das ist eben der Teil vom Philosophischen, den ich auch finde, kann man jetzt relativ frei interpretieren. Ich habe mir noch kurz überlegt, ob man sich da vielleicht überlegt hat, so wirklich den Nazi-Gedanken, so vielleicht ein bisschen an Schindlers Liste zum Beispiel anlehnen, wo er sehr Nazi-prägt war, dass man das die Düsternisse so automatisch empfindet, wenn man den Film gesehen hat. Hätte ich mir vorstellen können. Ja, aber so, ja, ja, auf jeden Fall wirkt es natürlich auch, es wirkt halt düster. Oder dass es ein ganz altmodischer Gedanke ist und darum schwarz-weiß. Ist auch möglich. Also, könnte man jetzt eine Flasche Wein aufmachen und bis zum Boden darüber philosophieren. Möglich.
Was mir aufgefallen ist, war, dass Derek eigentlich immer so ein bisschen Einzelkämpfer. Er tut eigentlich alle Probleme immer selber lösen. Er hat nicht wirklich, wo er so der Oberkiller-Nazi ist, also der Bösewicht, dass er dort eigentlich nie irgendeinen so einen Typ nebendran hat oder irgendeinen oder seine Kollegen nebendran hat und zusammen was macht, sondern er tut eigentlich alle Probleme selber lösen. Sei es ein Basketballspiel, sie kann in Venice Beach oder halt auch eben, wo er sich dann einmal dort verteidigt hat und so. Dass er eigentlich immer allein im Zentrum gestanden ist und eigentlich immer die Handlung allein übernommen hat. Dass man ihm so eigentlich so den Charakter wirklich aufgebaut hat.
Jein. Also da beim Überfall, wo man ja noch gezeigt hat, das ist das einzige Mal gewesen, wo man sieht, wie er mit einer Gruppe agiert. Da hat er die Gruppe einfach angeführt. Alle haben selbstständig Terror ausgeübt und er war einfach der cleverste von allen. Darum war er der Anführer gewesen.
Jo, dort ja.
Jo, gibt es irgendwie noch eine Szene, die wir speziell rausziehen wollen? Oder sonst kommen wir langsam zum Fazit, oder? Vom Film.
Ja.
Also die bekannteste Szene, die den meisten bleiben wird, ist halt das mit dem Strassenrand. Ja, genau. Ja.
Nussknacker.
Ja, genau. Das ist ja, also die also ich weiß noch, wo der Film rausgekommen ist, dann alle immer, ja, das ist der Film mit dieser Szene. Ich
glaub, das ist so, ja.
Ich finde zwar persönlich, eine von meinen Favorite-Szenen, das habe ich jetzt beim Rewatch gemerkt, ist wirklich die, das heisst ja, das braune Gedankengut hat schon viel früher angefangen, und zwar schon bei der Erziehung durch vorher immer glorifizierten Vater, der Polizist. Mhm. Das ja. Gespräch am Tisch.
Führermann.
Führermann, ich glaube, ja.
Ah, ist ein Führermann. Okay, Entschuldigung.
Genau.
Excuse, ja, genau. Das finde ich schon sehr, sehr stark, die Szene am Tisch.
Ja.
Weil es halt eben genau das, nicht so das offensichtliche, zumindest am Anfang, nicht der offensichtliche Rassismus, sondern eben der Alltagsrassismus, auch ein bisschen auf die Matte bringt. Oder? Nicht einfach nur, du bist ein Nazi, wenn du ein Hakenkreuz tätowiert hast, sondern du auch ein Rechtsgedankengut hast, wenn du ganz normal im Leben stehen scheinst. Mhm. Das finde ich wahrscheinlich einer der stärksten Momente
vom Film. Ist sehr stark gewesen, vor allem noch in Bezug darauf, dass am gleichen Tisch ja vorher die Szene war, wo zuerst mit einer relativ normalen Diskussion angefangen hat, mit dem jüdischen Lehrer, wo er da etwas mit der Mutter hatte, und wo er dann total eskaliert ist. Das habe ich auch eine sehr, sehr gut gespielte Szene gefunden, wo er sich einfach wirklich aufbaust und aufbaust und aufbaust und total in Emotionen ausartet. Also eben so alles das, was an dem Tisch passiert ist, ist sehr eindrücklich gewesen.
Ja, ich persönlich finde den Schluss ein bisschen sehr Hollywood. Also ein negativer Fall. Also sehr melodramatisch. Ich finde, das ist ein bisschen weit hergeholt für mich. Ein bisschen zu weit hergeholt. Da hätte ich mehr müssen passieren, dass es zu dem Finale führt. Meiner Meinung nach. Ist ein bisschen sehr effekthascherisch. Aber ja.
Aber auch wieder philosophisch. Weißt so, du, wenn du so richtig viel Schlimmes gemacht hast, dann tut sich das ja auf dein Umfeld auswirken. Und ab und zu hast du so viel Schlimmes gemacht, dass du sogar, wenn du versuchst, dich zu bessern und versuchst, für alle anderen besser zu machen, hat es trotzdem noch einmal irgendwelche Sachen, die dann immer noch zurückkommen, wo du gar keinen Einfluss drauf hast. Ja. Also so, weißt du, so viel, eben,
ich finde, ist ein Bitch halt.
Ja, der Film hat ganz, ganz viele so philosophische Punkte, wo man wirklich darüber diskutieren könnte. Und darum, ja, also, es ist sehr Hollywood gewesen, das Finale. Gibt dir absolut recht. Aber zum philosophisch Auslegen auch viel Material.
WV, bedanken wir uns schon mal herzlich beim Manu Swiss, der uns den Film vorgeschlagen hat, der dann schlussendlich gewählt worden ist. Und Zuhörer Manu Swiss. Vielen Dank für die Wahl. Ich bin froh, dann wieder mal zu schauen. Ich habe eigentlich schon wirklich schon ewig nicht mehr geschaut. Also wirklich seit Anfang 2000 nicht mehr. Ja. Aber hat schon, finde ich, schon seine Schwächen. Nichtsdestotrotz ist es halt gleich ein faszinierender Einblick in eine, natürlich in dem Fall jetzt fiktive Szene. Also nicht, dass die nicht gibt, die Szene, aber die Szene jetzt hier in diesem Film schon so. Logisch, also ist nicht ein biografisches Buch oder eine Verfilmung oder so. Ja. Was geben wir für Bewertungen ab? In unserem weltbekannten Letterbox-System, also von 0 gar nicht bis 5 Sternen. Sehr gut. Oder Meisterwerk, ja. Spike, was gibst du für eine Bewertung?
Ja, da bin ich schon bei einem 4,5.
Okay. Hill?
Ich bin bei 4.
Okay. Jo, ich würde. Ja, ich schwanke so zwischen 3,5 und 4, weil ich finde halt eben, es sind doch schon ein, zwei Sachen, die ich finde, ja, das ist ein bisschen zu plakativ, da könnte man jetzt schon ein bisschen cleverer das umgehen und ja. Aber der Unterhaltungswert, so hart es tut, der ist eben schon auch hoch bei dem Film. Also weißt du, er geht doch 2 Stunden, aber er hat keine Längen in dem Sinn. Was euch auch hilft, ist halt eben mit den Rückblenden und so. Das ist natürlich clever gelöst. Wenn auch die eigentlich hauptsächlich eine riesen lange Rückblende gibt, merkst du fast nicht, ah, stimmt, die hocke immer noch dort und er erzählt. Das ist irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt, komm, geben doch auch ein 4, oder?
Okay.
Ja, auf keinen Fall. Aber, genau. Sehr gut. Vielen Dank, Manu Swiss. Dann gehen wir nach Alphabet weiter. Der nächste Film ist von unserem treuen Zuhörer Jonas. Braindead oder eben eigentlich ja Dead Alive. Spike.
Jawohl. Braindead oder eben Dead Alive aus dem Jahr 1992 von einem mittlerweile wirklich weltbekannten Regisseur inszeniert. Dem Neuseeländer Peter Jackson. Gewisse Leute vielleicht ein kleines bisschen bekannt durch Filme wie Meet the Feebles, Bad Taste, The Frighteners, King Kong oder Herr der Ringe. Wer hat's gedacht? Der gute Mann hat früher einmal Horrorfilme gedreht. Immer sehr ja, eigene Horrorfilme, kann man sagen, die haben immer sehr einen eigenen Stil gehabt. Und da ist, glaube ich, Braindead schon so ein kleines Aushängeschild gewesen. Die Kamera bedient hat hier der Murray Milne, wo er auch schon bei Meet the Feebles dabei hatte. Das ist eh so ein Name, der sich da noch mega wird durchziehen, weil ganz, ganz viele Leute, die noch bis Braindead mit dem Peter Jackson zusammengeschafft haben, haben auch bei Meet the Feebles mitgeschafft. Sonst hat der Murray Milne nicht viel gemacht. Trouble ohne Paddle kenne ich jetzt noch, wo er dabei war, aber er ist fast immer irgendwie entweder bei Second Units gesehen oder Steadicams oder irgend so Sachen. Also wirklich so ein kleiner Teil davon. Musik ist von Peter Decent. Oder Descent, besser gesagt, wo auch mit den Feebles und Heavenly Creatures dabei war. Story, mal schnell kurz zusammengefasst. Es ist grundsätzlich ein Zombie-Film, kann man sagen. Es geht vor allem um den Hauptdarsteller, der Lionel und Paquita, die sich anfangen zu gern haben. Dagegen hat natürlich Lionel seine ziemlich überpräsente Mutter etwas. Und ja, komischerweise hat man noch irgendwelche komischen Affen von weiss der Gucker wo in den Zoll reingebracht, wo dann plötzlich Leute anfangen zu bissen und vor allem eben die Mutter wird dann von so einem Affen bissen und ja, stirbt. Aber dann doch nicht. Und dann fängt sich das Ganze an auszubreiten und der Lionel, der kann aber sich nicht wirklich von seiner Mutter lösen. Dementsprechend schaut er auch noch auf sie als Zombie. Und dann gibt es noch mehr Zombies. Dann gibt es noch den bösen Onkel Les, der sich noch mit reinmischt. Weil es geht ja dann noch ums Familienerbe. Und schlussendlich die Quintessenz von diesem Film und das ganz, ganz Wichtige und wie soll man sagen, also das, was den Film von anderen unterscheidet, ist dann natürlich, wie sich die ganzen Zombies und das Gemetzel entwickeln. Es ist ein riesen Fest von praktischen Effekten, von den skurrilsten, wie soll man sagen, Verstümmelungen von Menschen. Also, mich hat es die ganze Zeit extrem an The Thing zum Beispiel erinnert, vom Design von den Menschen und den Verstümmelungen, wo sie haben dürfen annehmen, überstehen, überleben, durchmachen, wie auch immer. Also eine sehr, sehr obskure Geschichte, eine Art von der Inszenierung, die aber auch mit sehr viel Humor verbunden ist, was sehr ungewöhnlich ist für einen Zombie-Film natürlich. Außer man findet einfach mal jegliche Art und Weise, wie es inszeniert wird, total lächerlich. Was man dem Film da sicher auch zum Teil ein bisschen geben kann. Von den Schauspielern ist niemand so wirklich richtig bekannt worden. Also der Timothy Palm, der Lionel spielt, hat man nie mehr bekannt gesehen. Diana Penalve, die Paquita gespielt hat, auch nicht wirklich. Elizabeth Moody, die Mutter gespielt hat, die hat allerdings noch in Lord of the Rings eine kleine Rolle gehabt, die aber je nach Schnitt nicht einmal drin war. In Heavenly Creatures, auch von Peter Jackson, hat sie auch noch mitgespielt. Und der Stuart Devaney, der Priester gespielt hat, den ich eine von der witzigsten Figuren gefunden habe, der war auch in Meet the Feebles dabei gewesen, der Frighteners. In der Hercules-Serie hat er mal noch ein bisschen mitgespielt. Was natürlich naheliegend ist mit neuseeländische Produktionen. Der Film hat eine IMDb-Bewertung von 7,5, eine Letterboxd-Bewertung von 3,9, was für so einen Splatter-Film eigentlich sehr, sehr hoch ist.
Ja.
Weil ein Budget hat er von 3 Millionen gehabt. Eingespielt, ja, kann ich nicht genau sagen, anscheinend USA, Kanada, 250.000 hat es geheißen, aber das ist steht einfach auf IMDb. Das können alles eh vergessen, weil der hat nachher mit DVD-Verkäufen und allem Möglichen so viel mehr noch gemacht, weil der hat totalen Kultstatus. Natürlich auch, weil er ist damals tatsächlich der Film gewesen, wo am meisten Kunstblut geflossen ist. Und zwar für sehr, sehr lange Zeit. Der hat nämlich 300 Liter Kunstblut benutzt. Das ist schon mal eine Zahl, die ich gefunden habe. Ob die jetzt wirklich genau stimmt, behaftet mich nicht drauf. Aber ich habe die Zahl 300 Liter gefunden.
Ja.
Ich weiss, im Jahr 2013 ist das ganz klar übertrumpft worden. Und zwar vom Fede Alvarez bei Evil Dead 4. Der hat nämlich 190.000 Liter Kunstblut verwendet. Und anscheinend sollte, ich weiß nicht, ob er jetzt schon draus ist oder jetzt noch am Drehen ist, der Film Iron Lung, der sollte auch das noch einmal übertreffen, ist angekündigt worden.
Okay.
Ja. Hey, es gibt noch ein paar kleine interessante Fakten zum Film. Also, es geht ja nicht darum, dass ich faul bin. Aber ich habe gefunden, hey, wenn noch einer aus unserem Kollegenkreis der grösste Fan ist von dem Film, den ich kenne, also wo das der absolute Lieblingsfilm ist, dann frage ich doch einmal, hey, weißt du noch ein paar interessante Fakten? Habe ich natürlich unseren Michi gefragt, der auch schon bei uns in der Folge dabei war.
Weil das ist Gries,
weil das ist sein absoluter Lieblingsfilm. Hat man ein paar Sachen können liefern, allerdings auch nicht allzu viel. Es ist zum Beispiel, dass der Peter Jackson selber auch noch in der Leichenhalle einen Cameo-Auftritt hatte, wo er die Leiche von der Mutter präpariert hat. Das ist so eine Sache. Skull Island, wo der erste Teil da gedreht worden ist vom Film, also der Vorspann, da hat er dann anscheinend auch in Herr der Ringe als Drehort verwendet und in King Kong auch wieder.
Ja gut, und, Skull Island halt ist ja von King Kong, oder?
Genau, meine, aber
das
heißt
so, es
heisst anscheinend eben wirklich so, der Ort.
Aha,
und,
okay.
Also anscheinend, habe ich so aus den Infos rausgelesen. Und was ich eben auch noch ein ganz geiles Detail finde, also für uns auch als Trash-TV-Fans, finde ich das saugeil. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also das Dschungelcamp. Gibt es doch immer den Dr. Bob.
Ja, klar.
Dr. Bob hat in diesem Film als Maskenbildner mitgeschafft.
Ach komm, hört doch auf.
Ja!
Oh, wie geil.
Da stimmt ja noch irgendwas, ja.
Ja,
von dem her,
hey. Genau. Also Michi, danke vielmals vor allem für die Info. Die habe ich richtig geil gefunden.
Finde ich auch sehr cool.
Jo. Kennt ihr den Film? Also Alex, du hast gesagt, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
Yes.
Hilde, du hast ihn vor 20 Jahren das erste Mal gesehen. Hast du gesagt, oder?
Ja.
Okay. Ich habe ihn eben auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Da ist irgendwie, wo der Michi mal kam und sagt, ich habe gerade den geilsten Film auf der Welt gesehen. So, okay, ja, Braindead, da habe ich so ewig nicht geschaut. Ja, das hätte ich vielleicht gleich mal. Ja. Habe ihn auch mal geschaut. Und er ist ja wirklich, also, ist ja ganz strange Nummer eigentlich. So, die Zusammenstellung,
absolut.
Splatter-Effekt, Humor, Story, wo, also, ich finde ja, so mindestens die erste Hälfte, finde ich, zieht sich ja schon. In dem Moment, wo wirklich das richtige Blutbad anfängt, da ist er ja einfach, also, da müsste an jeder Maskenbildnerschule dreimal am Tag gezeigt werden. Also, was dort drinnen ist an Handwerk, das ist ja ein grosses Kino.
Das ist crazy.
Ja.
Eben. Das ist wirklich crazy. Also komplett over the top. Also ich meine, erstens mal, Peter Jackson-Film, die erkennst du einfach immer an gewissen Kameraeinstellungen, Fahrten, die extremen Close-ups, Bewegungen etc. Auch da wieder, du merkst schon da im 92 ganz klar seine Art zu drehen. Das ist abartig, also offensichtlich.
Mhm.
Also auch wenn ich nicht gewusst hätte schon vorher, dass das Film ist, hätte ich gesagt, Alter, ist das irgendwie ein Peter Jackson-Film, der da gedreht hat? Das ist ein. Ah, okay, alles klar. Das ist sicher mal das. So vom, und dann eben die ganzen Practical Effects, also allein eben jetzt die, das Baby oder eben der Ratte, der Rat Monkey, oder? Es ist einfach nur göttlich. Und also, oder natürlich auch die Mutter gegen den Schluss, sie sieht auch noch ganz so Zwerg aus.
Ja.
Hey, und es ist einfach eine Aneinanderreihung von Effekt an Effekt an Effekt, wo alle einfach wahnsinnig cool aussehen. Natürlich trashig as fuck.
Ja,
aber wahnsinnig witzig. Und richtig, auch gleich, auch wenn es Comedy over the top ist, auch gleich eklig zum Teil, finde ich. Und da bin ich immer so ein bisschen, das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, oder? Weil ich ja schnell einmal sage, so, das ist schon ein bisschen eklig oder so, oder? Aber bei Comedy, Horror, sage ich mal, eigentlich eher weniger der Fall ist. Und da ist irgendwie, Balance hebt sich dann eben gleich, auch wenn es alles völlig doof ist und blöd soll auch sein, weißt du, das ist ja ganz klar, oder? Das ist eine Liebeserklärung ans Gore-Kino,
Ganz
der
klar.
Film. Das kann man wirklich so sehen
Hey,
und ist
yo.
auch wirklich eine von der Speerspitzen. Das muss ich jetzt noch einmal richtig aussagen. Also wahnsinnig crazy, was da abgeht. Nichtsdestotrotz, geht der gleich nicht ganz auf, ist nicht nur lustig, also ist schon eigentlich immer lustig oder probiert lustig zu sein. Es funktioniert, es ist jeder Gag für mich, es ist aber schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ja, so ein bisschen. Sagen wir mal, als 15-Jähriger hätte ich mehr gelacht, wahrscheinlich. So zu das sagen. Aber gleich, die Waagschale hebt sich gut mit, wirklich auch Effekte, die einfach auch eklig sind. Und das finde ich schon richtig nice gemacht und vor allem originell. Es sind wirklich Kills, die ich so noch nie gesehen habe. Oder Effekte, die ich so noch nie gesehen habe, nie mal auf die Idee gekommen wäre. Klar, man kann auch alles ein bisschen vergessen, was Logik angeht oder physikalische
Hey,
Gesetze oder
yo.
so. Oder physiologische Gesetze. Mir hat das sehr häufig halt erinnert, auch an den zweiten Evil Dead, muss ich sagen. Auch gerade mit dem Übertreiten und so, finde ich, hat das sehr, sehr viel Anleihen an das. Also ich glaube, das ist auch ein absolutes Vorbild gesehen für den Peter.
Gut
Das
möglich,
merkt man
ja.
schon auch, dass er da ein großer Raimi-Fan gesehen ist. Oder ist. Aber auch, ja, irgendwie, ich weiß nicht ganz. Auch ein bisschen so ein bisschen die Japan Over-the-Top-Splatter-Film kommt einem wieder durch. Das vor allem in einer von meinen Lieblingsszenen auf dem Friedhof, wo eben auch, ich finde auch den Pfarrer, finde ich
Hey,
großartig,
yo.
wo er da I could gas for the Lord. Oder immer mit dem australischen, neuseeländischen
Neuseeländisch.
komischen Dialekt. Ja, genau, also ganz ein wiesches Dialekt ist das, ja. Aber wo er dort irgendwie einfach Bein wegkickt, oder von einer stehenden Person, das sind wirklich die Beine fliegen einfach davon und Körperteile einfach wegkicken und so. Das hat mich dann schon sehr ein an so japanische oder asiatische Splatter-Film oder Action-Splatter-Film ja immer erinnert. Minus halt vielleicht das Blut von denen, die aus der Körperstümpfe rauskommen. Hey, aber er hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ich bin auch, er braucht ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Würde aber nicht so weh, weil ich finde, er hat gleich ein paar coole Momente schon. Ich meine, ey, Red Monkey, da hast du mich natürlich, oder? Creature Feature, da bin ich immer dabei. Ich finde auch wirklich dort im Zolli, wo man es erst mal wirklich sieht, oder? Wenn er dem anderen auf den Arm abreißt und drauf rumkreuzt, das ist auch sehr lustig gemacht. Und auch das Baby, also die ganze Szene, wo er mit dem Baby, mit dem Kinderwagen da in einem Park unterwegs ist, also die ist wahnsinnig witzig, finde ich.
Also das Baby
Also,
allgemein, das ist das Witzigste
ja.
überhaupt. Meine, auch in der Küche. Baby
Ja.
hier und her spicken, Baby in Mixer, Baby doch nicht in Mixer. Und,
Es würde mich noch wundern, wenn da noch ein Backlash bekommen, weil der Film ist ja immer noch indiziert, oder, in der Schweiz.
glaub's nicht mehr, oder? Ist das irgendwie 2021, dass er dann so ein bisschen Europa.
Fuck, meint sich's nicht mehr, aber da. Aber
Schlank
behaftet mich
sehr.
nicht drauf.
Aber wieso nennt man da auch Braindead? Und nicht, ich meine, Dead Alive ist doch auch easy gesehen als Titel.
Ja,
Ami-Marsch.
hey, vor allem hat es 2 Jahre vorher hat's ja einen anderen Film gegeben, der auch Braindead geheissen hat.
Genau.
Das ist der Grund, glaube ich, ja. Um sich
Also
von dem
von.
abzudistanzieren. Habe ich irgendwas gelesen,
Ja,
meint,
nein,
was
aber
mit
von
denen.
dem distanzieren, dann ist ja nicht der Titel wählen. Der Originaltitel ist ja Dead Alive.
Aber zuerst meinte ich Braindead eben gesehen und dann hat man aber
Nein,
Dead Alive
nein, nein,
gemeint,
nein, nein, das
meinte
ist
ich.
zuerst Dead Alive. Ganz klar, Originaltitel ist Dead Alive. Braindead ist schon, der ist bei uns bekannt worden.
Ich meine, ich habe gelesen, weil es einen anderen Film gehabt, wo Braindead geheißen hat, dass man den da eben nicht so genannt hat. Komisch. Also keine
Also,
Ahnung.
es macht für mich keinen Sinn, weil ich habe das Original geschaut, auf Englisch natürlich auch und so, und dort ist auch eingebrannt, der Titel, Dead Alive. Also, das glaube ich nicht.
Ja.
Vielleicht ja, eher umgekehrt, dass sie gefunden haben, komm, wir nehmen den Titel Braindead, damit wir vielleicht können auf der Erfolgswelle vom
ja,
anderen Braindead
im Fahrwasser mitschwimmen, ja.
Ja,
das,
eher
dass
so.
Dass wir eher sind, klar.
So weißt du, wie bei den Zombie-Filmen, wo da ja auch gewisse Titel einfach abgeändert worden sind, dass man das Gefühl hat, oh, das ist der zweite Teil von dem Zombie-Film, aber in Wirklichkeit ist das ein komplett anderer Film oder so. I don't know, ich weiß es nicht, ist ja egal. Aber auf jeden Fall.
Gut, oder weil Dead Alive indiziert worden ist und dann hat man nochmal unter anderen Namen rausgebracht und vielleicht gefunden, so kommt man vielleicht drum herum.
Ja, kann sein.
Könnte sie, ich weiß nicht.
Wir ja, wissen aber, es nicht.
Ja, aber man weiß es nicht.
Gibt sicher jemanden, der uns los, der das weiss. Wie ist der Jonas, der uns den Film eingeschickt hat oder als Vorschlag gegeben hat. Ja. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Ja. Dann wüsste ich es vielleicht. Ja, du.
Ja. Apropos, man weiß es nicht. Hil, wie hast du denn du im Allgemeinen gefunden?
Also, im Allgemeinen gut. Ich meine, was das Szene angeht, also das Handwerk, das ist, ich meine, selten so viel aufs Mal und eigentlich so gut gesehen. Es ist so ein 90er-Jahr-Film, aber ich glaube, er will sich ein bisschen älter machen auch. Also, er sieht nicht aus wie ein 90er-Jahr, eher halt wie ein 80er-Jahr-Film, obwohl anfangs 90er, 80er, blö. Das habe ich alles recht gut gefunden. Mir hat ein bisschen, wo ich auf Kritik hatte oder habe, ist für mich einfach in der Story drin, weil die verliert sich immer so ein bisschen dazwischen. Gegen den Ende merkt man schon, es hat schon eine Story. Aber so irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo in der Mitte, im Mittelpart, wo dann der Onkel ist, glaube wo dann zu Hause kommt und so. Und dort verliert es mir so ein bisschen so die Story. Und das hat mich so ein bisschen gestört, keine Ahnung. Weil ich habe gefunden, einerseits, man hat so viel in den Film gesteckt, also wirklich Herzblut, mit dem ganzen Splatter-Szene etc. und halt mit den ganzen Puppen, Schminkerei und so. Aber für mich hat man es so, ich weiß nicht, ob es halt für den extra gemacht ist, aber für mich ist es ein bisschen kaputt gegangen mit der Story und halt, ich weiß nicht, vom Schauspielerisch habe ich es zum Teil auch wirklich unterirdisch gefunden. Ich weiß nicht, wo ich gefunden habe,
absolut.
Hey, dort hätte man da vielleicht ein Dollar mehr könnte ausgeben. Oder vielleicht ist es auch der gute Kollege, aber gesagt, vielleicht so, ja, ich weiß nicht, irgendwie eine gewisse Szene gefunden hat, ein bisschen besseres Schauspieler hat es da noch besser da. Das ist so meine Kritik.
Also ich finde, also gerade der, der die Hauptrolle hat, der ist ja eigentlich so eine Mischung aus dem Campbell und aus dem Dings, aus dem Reanimated Dude, finde ich. So eine Mischung aus den zwei.
Ja.
Der spielt ja eigentlich schon fast so von der Mimik und Gestik, so ist ja eigentlich schon, ich glaube, das ist ja ganz bewusst gewählt, fast so ein bisschen wie so die Stummfilme. Weißt du, so wie Buster Keaton, Charlie Chaplin und so weiter. Also komplett over the top Bewegungen und Handhabung und so, das ist ja auch bewusst so gewählt. Ich glaube nicht, dass man doch wenn die Rollen, die sollen einigermaßen ernst sein, irgendwelche Nebenfiguren, die irgendwie etwas sagen, sei es dort die Mutter von der Paquita, wie sie heisst, Paquita, oder auch die verschiedenen Leute an der Beerdigung und so, die halt ernst sind, die Rollen, oder ernst bleiben, die machen das eigentlich ganz ordentlich, finde ich. Und das, wo halt schlecht wirkt, als Schauspiel, das ist ganz klar für mich bewusst so gewählt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er das ernst haben wollte. Oder weißt du, besser. Oder ja. Aber das mit der Story, das sehe ich schon auch ein bisschen, das verstand ich. Andererseits ist es einfach nur, also die Story ist ja wirklich nur ein Vehikel, für möglichst viel grausige Effekte zu machen. Ich glaube, das ist völlig irrelevant.
Ja, ja.
Und ja, ich finde wirklich, also die letzte halbe Stunde oder so, oder die letzten 25 Minuten, das ist ja einfach nur noch ein Fest. Also das ist ja einfach nur also da passiert ja so viel gleichzeitig, du kommst ja gar nicht nach. Also mir ist eigentlich zum wirklich das Wahrnehmen. Ich habe jetzt das erste Mal gesehen, oder? Also ich habe wahrscheinlich die Hälfte gar nicht wahrgenommen, weil es so viel ist.
Es ist also ein eine Geisterbahn. Es ist wie eine Geisterbahn, wenn du oder durch im Europapark durch Dings gehst, durch Piratengruft und du kannst gar nicht mal links und rechts so oft so schnell anschauen und es passiert
voll.
So viel.
Ja, das voll, es ist wirklich genau so, ja. Viel mehr Blut und Gedärme und so, aber sonst ist es genau das, ja. Aber für mich absolut verdient hat das ein Kultfaktor. Fuck, hat er das verdient. Also es ist wirklich...
Ja, klar.
Also der Jackson ist schon ewig dran, also hörst du immer wieder wegen einer 4K-Restaurierung davon. Und darum haben wir da auch am Bucca noch nicht gezeigt. Wir warten nur darauf, dass es eine 4K-Restaurierung gibt vom Original. Weil dann werden wir das natürlich zeigen, ist ja klar.
Ja.
Aber vorher macht es einfach noch keinen Sinn für uns, weil ich weiß nicht, wie geil der wird aussehen auf der Leinwand so. I don't know. Nee. Ich nicht ganz so toll für unsere Augen, wie wir es heute uns gewohnt sind. Aber ey, also ja, wirklich ein wahnsinniger Partyfilm. Ich bin richtig traurig, habe ich da allein geschaut. Weißt du, nicht in einer Gruppe, so eben mit euch und noch ein paar anderen, Michi oder so, wo man irgendwie 14 Bier nimmt und so. Das war wirklich ein wahnsinniger Partyfilm. Wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Das muss ich auf jeden Fall auch noch so erleben.
Ja, das macht Sinn. Absolut. Das ist ja eigentlich auch wirklich prädestiniert.
Ja, cool. Definitiv.
Ja.
Ich verstand, was sagen die zum eben, weil der ja so lang indiziert war oder immer noch ist. Und
er ist, glaube ich, immer noch, so wie ich es gesehen habe, ist anscheinend immer noch auf der Folgeindizierungsliste.
Wie seht ihr das? Also ich meine, klar, dass wir grundsätzlich gegen so Sachen sind, ist ja, glaube ich, klar. Wir finden das blöd. Also, das macht doch keinen Sinn. Es macht sie nur noch spannender, eigentlich für gerade so Horror-Nerds.
Ja, ja.
Und gerade minderjährige Horror-Nerds wird sie nur noch interessanter.
Ja.
Da aber nichts, hat ja keine Misogynie, weißt du, so im Stile von irgendwie Rape Revenge oder so, wenn ich eher noch sage, das da verstanden, wenn er etwas
initiiert.
Weißt du, was ich meine? Hat er das wirklich?
Also, er geht schon in seine Mutter rein.
Jo, okay.
Aber, also,
weißt du, was ich meine?
Ja!
Er hat ja alle brutalen Szenen sind ja eigentlich auf lustig gemacht. Es gibt nichts wirklich, weißt du, Bösartiges.
Es ist vor allem nichts Realistisches. Es ist nichts Realistisches, es ist nichts Obskurs, es ist nichts, was im wirklichen Leben jemals wird können passieren.
Oder also finde ich, gibt es andere Filme, die das eher verdient hätten. Also ich verstand es wirklich nicht. Also es ist wieder so ein typisches Beispiel, die haben da gar nie geschaut und auch jetzt wieder auch schon gar nie mehr geschaut. So, die haben einfach Fötter über sich angeschaut und ja, nein, das lassen wir einfach mal so, who cares.
Ja, ja.
Oder?
Man hat ja schon seit verboten worden, also indiziert einfach von, ja, ich weiß nicht, der hat so Zeugs noch nicht gross gesehen, also nicht gross. Weißt du, der Hand abhacken und so Zeugs, das ist, glaube ich, so ein, wie man auf dem
Tiger-Sache gegangen. Das hast du schon wahnsinnig oft gesehen, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich glaube, es ist einfach, es ist so viel einfach, was da passiert, wie vorher uns ja gesagt, oder? Dass es einfach too much ist, dass sie einfach von, hey, es ist einfach too much. Ich glaube, es ist wirklich in dem Fall jetzt nicht die Qualität oder einzelne Szenen, die dazu führen, sondern einfach, es ist einfach die Quantität, die einfach so überwältigend ist und zu dem
passiert.
Ja.
Yep.
Und anders kann man es nicht erklären, ehrlich gesagt. Ja.
Voll.
Also.
Gut, was wir jetzt sagen, ist halt das Baby, das in einem Mixer kommt, aber ich meine, es ist ein Zombie-Baby.
Ah. Also, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ne?
Und vor allem,
ganz oft. Aber ja, doch.
Einmal selten so lustig.
Das ist richtig, ja. So falsch es ist. Was kommt? Kommt das Baby im Mixer?
Nein, eben nicht.
Der Kopf, der in den Mixer kommt. Ein halber.
Ja, ja, eben, das Baby kommt ja knapp nicht in den Mixer.
Eben.
Das Witzigste.
Egal. Aber ein absoluter Kultfilm. Und zu Recht. Weiß nicht, kommen wir zur Bewertung?
Ja, würde sagen.
Können, ja.
Was würde er geben? Hill?
Also ich meine, anhand vom ganzen, Fame, würde ich mal sagen, finde ich alles unter dem Vierer ist dem nicht gerecht. Für mich ist halt jetzt kein Fünf, wo kein Top, also Top, wo wirklich alles stimmt. Und darum ist das für mich klar wirklich ein guter Vierer mit Luft nach oben, sagen wir so.
Okay, ja.
Also einfach,
fair.
Glaub, absolut fair.
Jeder, der sich ein bisschen sich umgeht, ich glaube, den muss man oft irgendwann mal gesehen haben. So wie die Bibel in der Menschheit ist das so ein bisschen der Film von dem Genre.
Ja, ja, voll. Ja, Alex, was würdest du geben?
Würde ich ähnlich sagen. Also ich würde sagen, für das Genre, für das, was er will sein, ist ein Fünfer eigentlich, ist ja wirklich genau das, was du watchst, wenn du so einen Film schaust. Und da gibt es genug. Und ich meine, wir alle haben schon genug Horrorfilme gesehen, wo genau die Versprechungen immer hast und dann wird es nicht eingehalten. Und da kriegst du eigentlich genau das, was du willst. Also da haben wir 5-5. Für mich persönlich jetzt eben erstsichtig, einfach, ich bin so, es ist mir fast too much gesehen. Ich bleibe jetzt auch mal bei einem Vierer, weil es durchaus auch noch schon noch Möglichkeiten gibt. Oder? Einmal mehr wieder mal Musik, oder, wo du sehr irrelevant fast ist. Wo wir sicher noch mehr Kultfaktor rausholen, wenn er irgendwie der Score geil wäre oder speziell wäre oder einprägsam wäre. Da kann ich aber diesem Film auch Unrecht tun. Ich habe jetzt erst mal gesehen, aber es ist nicht hängen geblieben. Gib mir jetzt auch mal einen Vierer. Aber ich bin ziemlich sicher, wenn ich da mal in einer Gruppe schaue, eben an so einer Party oben am Brücke oder vielleicht bei uns im Studio oder so, dass er dann auch mal einen halben Stern noch aufklettert.
Okay, also 2x4. Bei mir ist es so, rein vom Unterhaltungsfaktor und von dem, was der Film grundsätzlich ist, tendiere ich zu einem 3,5. Aber aufgrund der Effekte, die wirklich so einzigartig sind und so cool handgemacht sind, gibt es natürlich einen Bonus und darum bin ich auch klar bei einem 4. Also sind wir uns alle einig.
Grandios. Also zwei von drei Filmen und noch nicht unter einem 4 bewertet. Das ist ja genial.
Ja, also da haben unsere die Leute diesmal
Zuhörerinnen
wirklich gut
ausgedrückt. Unsere Zuhörerinnen lieben uns wirklich. Danke vielmals. Und mir hat auch andere Filme zur Auswahl gegeben, die wahrscheinlich nicht ganz so gut angekommen wären oder zumindest mehr umstritten gesehen wären. Also zwei noch zur Auswahl ist gesehen, irgendwie Sachen wie A Serbian Film, Basket Case, Night in Paris oder What Dreams May Come und so weiter.
Was ist Night in Paris?
One Night in Paris?
Night in Paradise, sorry.
Ach so.
Sorry. Und noch ein paar andere Filme, also da aufgezählt, aber ja. Ja. Also ein Verständnis. Gut, dann kommen wir doch zum letzten Film. Oder?
Ja, erzähl doch mal, Alex.
Ja, ich darf euch präsentieren von Wall-E. Oder mit einem wahnsinnig tollen Subtitle auf Deutsch, Der Letzte räumt die Erde auf. Da war immer das geschrieben, da gehört einfach mal so Fresse poliert, das ist unerträglich. Aus dem 2008, das war der 9. Pixar-Langfilm gesehen. Und Pixar ist ja gerade komplett im Hoch gesehen, oder? Also die haben ja gerade kurz vorher Finding Nemo rausgebracht und ist nicht gerade Ratatouille auch noch gerade kurz vorher rausgekommen?
Kann glaube sein, ja.
Bin ich ganz sicher. Also einfach doch mies eigentlich. Also wirklich gerade wirklich im Oscar-Hoch auch. Das ist auch bei dem Film der Fall. Der hat zumindest einen Oscar gewonnen, ist allerdings 6-mal nominiert gesehen. Er hat ihn gewonnen als bester Animationsfilm. Nicht ganz überraschend vielleicht. Aber ist dann auch noch für Tonschnitt und Drehbuch, was doch eher seltener der Fall ist, behaupte ich einmal, bei Animationsfilmen auch nominiert gesehen. Regie geführt Andrew Stanton, der ist auch schon zuständig für Finding Nemo. Hat aber auch viele Drehbücher geschrieben für diesen Pixar-Film. Hat mittlerweile aber auch bei Serien schon diverse Folgen, Einzelfolgen die Regie übernommen. Folgende von Obi-Wan Kenobi, Stranger Things oder auch Better Call Saul. Bewusst die Reihenfolge genannt von Müll bis grandios. Jo, was geht's? Die Erde ist in der Zukunft ist am Arsch. Ist eigentlich nur noch, es gibt kein Leben mehr auf der Erde, es gibt keine wirkliche Erde mehr, es gibt keine Pflanzen mehr. Es ist halt, wir haben alles kaputt gemacht. Menschen halt, oder?
Das sehen wir.
Und die Menschheit hat sich schon längst in so eine Art Raumschiff gebracht, in eine Raumstation gebracht, um einfach dort weiter überleben. Und hat einen Roboter vergessen, den Wall-E. Ein Roboter, der eigentlich da war, zum Aufräumen. Wall-E steht auch für Waste Allocation Load Lifter Earth Class, also Müllordner und Lastenheber Erdklasse. Und er ist einfach, weil er schnell gar nicht, ist halt ein Roboter, oder? Er schnell gar nicht, was abgeht. Er geht einfach jeden Tag raus, macht aus Abfall, macht aus seine Hüffeli und setzt die zusammen zu riesigen Gebäuden schon vor, weil er halt Zeit hat. Tut aber immer wieder, was ein bisschen unterscheidet vielleicht von anderen Robotern, wo es keine anderen mehr gibt. Es gibt nur noch irgendwie seine Kollegen, also eine Küchenschabe. Typisch natürlich, oder was überlebt am Schluss? Ein Roboter und eine Küchenschabe, logisch. Tut er immer wieder auch Sachen finden aus der Menschenwelt, die ihn einfach faszinieren. Irgendwelche kleine Sachen, die er für sich in seinem Zufluchtsort sammeln und horten. Jo, und eines Tages kommt plötzlich ein anderer Roboter, Eve, oder Eva, wenn er sie immer nennt, auf der Erde, die aussieht ungefähr wie ein AirPod, was auch kein Zufall ist, weil er ist designt worden von Johnny Ive, der ehemalige Chefdesigner von Apple, gerade zu dieser Zeit. Und Apple und Pixar, das ist ja doch mal etwas gesehen, oder? Lass mal nach. Jo, und er verliebt sich in sie. So kann man es, glaube ich, interpretieren, auch wenn er ein Roboter ist, oder? Er hat halt ganz viel so Film gesehen von den Menschen, oder? Was Liebe bedeutet, und er findet, das fühlt er jetzt auch für die Eva. Die Eva ist allerdings nur auf der Erde, um noch, eigentlich etwas zu finden, wo Leben bedeutet. In dem Fall ist es dann ein Pflänzli, ein einzelne, ja, eigentlich eher ein keimende Samen, wo sie findet. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja? Ja, und weil er so Hals über Kopf verliebt ist und sie mit dem Pflänzchen wieder zurückgeht und alles bezieht sich, nicht funktioniert, geht er dann mit ihr quasi im zweiten Teil vom Film geht auf die Raumstation, wo die Menschen sind. Und dort geht es eigentlich darum, wie kommen sie aus dieser Nummer raus. Hey, ich habe das damals schon im Kino gesehen. Ich bin ja wirklich, das wissen Sie, ich bin ja wirklich so ein bisschen der, der sagt, ach komm, ey, die Pixar-Filme oder überhaupt die Animationsfilme, es ist eigentlich immer, jeder Film ist das Gleiche. Es ist die gleiche Story. Es sind einfach entweder Spielzeuge oder Autos oder Flugi oder ich weiß auch nicht was. Es ist aber immer ein bisschen die gleiche Story und das gleiche Ablauf und so weiter. Und Wall-E hat mich damals und jetzt auch beim Rewatch wieder überrascht. Ich finde, der ist komplett anders als die anderen. Weil er allein schon so viel mehr. Auch wenn es um einen Roboter geht, er hat jetzt so viel mehr, er ist einfach cleverer. Er tut mehr Menschenprobleme ansprechen, auch später auf der Station. Und man sieht, wie Menschen mittlerweile unterwegs sind, was ich ultra geil finde, ultra geil dargestellt. Und tatsächlich sehr viel realistischer, als man lieb ist, ehrlich gesagt.
Leider,
ja. wenn man schaut, wie die Leute so im Walmart unterwegs sind, das ist sehr nah an dem, wie sie dort in der Raumstation unterwegs sind. Item. Und hey, ich bin einfach allein schon die erste halbe Stunde, wo es eigentlich keine keine wirklichen Dialoge oder so gibt, oder? Weil wirklich reden kann er ja nicht, oder? Und Eva auch nicht. Und er einfach, du ihm einfach zuschaust, so, wenn er sein Dasein eigentlich fristet dort. So treu doof, oder? Mit seinen herzigen Glubschaugen. Ich meine, das Design von ihm ist eh ganz klar Nummer 5 lebt, oder?
Oder was anderes.
Oder was? Wie meinst du etwas anderes?
Sag ich nachher. Red
okay,
noch
ja, aus. Also IT hat er sicher auch noch ein Element.
Genau.
Du hast sicher auch das Pflänzli. Allgemein ist der Film voll Reminenz an andere Filme. Es gibt Momente, wo ganz klar Persiflage sind oder Liebesanekdoten an Filmen wie 2001 oder Alien oder also wirklich an alle grossen Filme vom Science-Fiction-Genre. Und eigentlich in der zweiten Hälfte wird es wirklich das, was man eher so erwartet von so einem Animationsfilm, eine recht rasante Action-Familienkomödie, sage ich mal. Hat aber immer wieder so zwischendurch so wahnsinnig schöne Momente, wie ich finde. Sag dir jetzt einfach ein Beispiel, wo der Captain vom Schiff irgendwie probiert herauszufinden, was Tanzen eigentlich bedeutet. Und dann hörst du die, was Tanzen, was die Definition ist für Tanzen. Und draussen ist der Wall-E gerade mit Eva im Weltall unterwegs. Die Szene liebe ich, die finde ich wahnsinnig herzig. Hey, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß zum Beispiel, also ich habe nur schon durchgehört vom Spike, dass du gar nicht den Film magst. Steht mir jetzt unter, wie beim Rewatch dort die Meinung ist. Ich habe auch jetzt wieder wahnsinnig viel Spass gehabt. Ich finde das ein wahnsinnig schöner und irgendwie auch operierender Film. Spike, jetzt darfst du einmal raushauen.
Ja, also was mir beim ersten Mal schauen an dem Film gestört hat, ist also einfach so dermaßen, also auf den Knopf mit dem herzig, 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 herzig gedruckt. Also das ist irgendwie wie so ein Soundeffekt, wo tot gedruckt worden ist. Das ist mir beim Rewatch nicht viel anders gegangen.
Okay.
Was mir allerdings beim... es hat bei mir halt irgendwie nicht eingeschlagen. Ich habe beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal auch nicht allzu sehr. Ich habe ihn beim zweiten Mal besser gefunden als beim ersten Mal. Weil, ja klar, da ist natürlich noch der Öko-Gedanke, wo da halt noch herzig verpackt ist und bla bla, so, ja, rettet der Planet, so wird der Planet dann und dann aussehen. Das ist auch extrem realistisch, weil, gibt den Menschen irgendwelche Sessel, die alles für sie machen und sie müssen sich nicht mehr bewegen und sie hocken nur noch in diesen Sessel. Auch extrem realistisch, klar. Den Punkt gebe ich auch. ja, aber so das Herzig ist bei mir jetzt einfach irgendwie, es hat einfach auch diesmal wieder nicht eingeschlagen.
Okay.
Was mir aber aufgefallen ist, eben, E.T. Ich habe diesmal extreme Parallelen zu E.T. gesehen. Also, na gut, stopp. Am ersten Mal, als ich Wall-E gesehen habe, habe ich E.T. noch nicht ganz gesehen. Ich meine, okay, eben so, gut. Der tiefe, breite Schwerpunkt von dem Körper, der lange Hals, die grossen, herzigen Äugle, dann vermeintlich entweder außerirdisch oder halt einfach nicht noch einmal beheimatet.
Strampelt
dann,
quasi, ja.
Ja, genau. Und dann freundet sich mit jemandem an, zeigt auch eine extreme Faszination an ganz vielen total ordinären Alltagsgegenständen von uns Menschen. Auch wieder eine Parallele. Dann später, so gegen den Schluss, die waghalsige Verfolgungsjagd. Dann auch ja, so die Dramatik um, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber schafft man es nicht, sagen wir es mal so. Und umgeben von der Person, die man halt gern hat, das ist schon eigentlich eine extreme Parallele.
Ja, definitiv.
Ja,
also, das dürfen wir sicher so sagen. Auch eben auch zu Nummer 5 lebt, oder? Also ein Roboter, der halt Gefühl entwickelt, oder? Menschliches Bewusstsein im weitesten Sinn, oder? Ich bin eben auch, ich weiß nicht, ich habe da eher so ein bisschen einen Sweet Spot, wie man so schön sagt dafür. Irgendwie ein Roboter, der Gefühl entwickelt.
Ja.
Da hast du mich einfach irgendwie. Ich weiß nicht, warum das mich immer triggert, aber das hat mich jedes Mal, tut mich das auch emotional berühren, weil ich einfach denke, so emotionslos sind Wesen und dann plötzlich Emotionen haben und nicht wissen, wie mit umgehen, was das überhaupt bedeutet, etc. Das hat mich einfach fucking jedes Mal. Auch in diesem Film. Also, und eben auch bei, natürlich eben, den bereits genannten Film, ja. Wie hast du es wahrgenommen, Hill?
Also es mit dem Sweetie sein, oder?
Einfach allgemein, der Film.
Ja. Nein, also ich kann für mich, also ich bin jetzt eigentlich sag ich mal, weniger so ein bisschen der, wo so die Art von Film schaut, also so auch die anderen Pixar-Filme und so, ich schaue eigentlich echt wenig. Das ist jetzt aber eigentlich einer, wo ich weiß nicht, wo ich da damals das erste Mal gesehen habe. Aber ja, weil es ein bisschen Sci-Fi-Touch hat, habe ich da schon Glück gehabt. Und ich finde auch, da ist aber für mich so das Interessante, es wird aus einer Sicht erzählt von einem Roboter, also nicht von einem Menschen oder so. Und der ist eigentlich konfrontiert mit, ich sage es mal, mit dem Resultat von der Menschheit, in dem Sinn, auf einer Erde, die kaputt ist, zerstört ist. Und versucht dann Dinge aufzuräumen und versucht Dinge halt einfach stark zu machen. Und wenn er dann zu der Menschheit kommt, wo da rumschwirrt im Waldtal, dass man dann eigentlich so, also für mich so das Gefühl bekommt, dass das Ekel von denen so ein bisschen, von den Menschen. Und das habe ich recht interessant gefunden, das Spiel. Und dann, klar, dass man denen noch ein bisschen eine Liebesstory reinbringt. Es ist ja halt im Schlussendlich ist immer noch ein Kinderfilm.
Naja.
Aber für mich ist irgendwie so der Hintergrund von dem Film, der doch eigentlich auch für die Erwachsenen eben spannend kann sein, was mir sehr gefallen hat am Film. Und klar, das Ding ist aber immer bei einem Roboter, das ist, wie du sagst, das ist immer so speziell, wenn die so Emotionen entwickeln, dann immer so, okay, wissen sie überhaupt, was es ist? Oder ist das auf dem Programm? Oder können sie das überhaupt? Und dann haben sie auch immer noch so einen unschuldigen Touch auch, wo so mitspielt. Und ich finde das auch bei Robotern immer recht speziell, so das Emotionelle. So, wie gehst du jetzt eigentlich mit dem um? So, kannst du das ernst nehmen? Ja oder nein? Aber am Schluss überredet es ja trotzdem. Und auch wenn es jetzt ein Gegenstand ist, blöd gesagt, und irgendwann passiert etwas, hast du doch irgendwie das Gefühl, so, oh nein, hoffentlich passiert es nichts Schlimmes. Und ich will jetzt nicht, dass der jetzt abgeschaltet wird. Obwohl eigentlich kannst du ihn wieder anschalten, aber irgendwie trotzdem ist so der menschliche Grundgedanke, also so, das Emotionelle im Mensch innen wird doch irgendwie geweckt, so, dass man merkt, eben, man ist ja doch nicht irgendwie abgekehrt oder so, sonst ist ja doch irgendwie halt noch etwas da. Ich glaube, das Gefühl, das eigentlich immer auch wichtig ist, dass man sich eben nicht gegenseitig auf der Welt immer auf den Kopf schlägt, sondern eigentlich miteinander lebt und nicht gegeneinander. Und ich finde es recht spannend, was eigentlich so Filme so auslösen können.
Hey, voll. Also, ich glaube allgemein, ich finde, der Film ist wirklich einiges emotionaler, zumindest für mich, als praktisch alle Animationsfilme, so von den grossen, weißt du, also Disney, Pixar und so, oder? Trifft oder Dreamworks ja auch, oder? Gut, gibt es schon noch andere, aber auch dort sind wieder Roboter, oder? So, der Gigant aus dem All zum Beispiel, oder? Ist auch wieder ein fucking Roboter. Irgendwie. Und klar, für mich als alte, ehemalige Apple-Mitarbeiter und so, oder? Ist auch lustig, die ganze Bezug zu Apple, oder? Was immer hat. Ich meine, immer wenn der Wall-E da fertig ist mit Laden, kommt ja der Startton vom Mac, oder? Was heute noch so ist. Ja, einfach gewisse Design-Sachen. Die Stimme vom Bordcomputer, die ist auch generiert worden von einem alten, von einem Vorgänger von Siri quasi, von Macintalk hat das damals geheißen. Also, es ist extrem so bezogen zu, aber ist klar, ja. Ist ja Pixar, oder? Das ist nicht ganz unüblich. Jo, aber ich finde wirklich einiges vom Ablauf her nicht ganz 0815 wie die meisten anderen Filme, weil er doch ein eigenes Tempo hat. Das ist ja recht actionarm. Verhältnismäßig für so eine Animations-Kinderfilm, wie auch immer man das will nennen.
Voll.
Bis eigentlich dann auf bei den Menschen ankommt, oder? Und dort ist, finde ich, auch so ein cleverer Zug. Weißt du, dass der Präsident quasi gespielt vom Fred Willard, das Schauspieler, den kennt man ja ein bisschen. Ja? Das ist der Einzige, wo man da auch wirklich sieht, das richtige Mensch. Oder die Rolle spielen. Alle anderen sind animiert. Der sieht ja ganz normal aus. Oder? Er ist noch nicht einer von denen, ja, eigentlich von denen generischen Menschen, von denen, ich sage es mal, ein bisschen schwerfälligeren.
Leischsäck. So.
Ja, genau. Oder? Das finde ich eben auch ein cleverer Move, oder? Das so zu machen. Um da auch noch mal ein bisschen den Unterschied zu zeigen. Oder? Dass Menschen eigentlich verloren gegangen ist bei denen. Oder? Dass sie eigentlich nur noch ja, emotionslose Fleischhüpfen sind. Oder? Blöd gesagt. Ich finde es schon sehr, sehr clever. Aber ja, gut, verstanden auch, wenn das andere nicht ganz so sehen. Aber ich finde wirklich, mir trifft das schon. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch wieder zu zeigen. Übrigens, jetzt schauen. Übrigens, da herzlichen Dank auch an Patrick vom Filmarchiv. Er hat nämlich den vorgeschlagen. Und ja, der ist zusammen mit Braindead und American History der die meisten Stimmen bekommen. Und ja, ich meine, wenn dann im Abschlag noch Peter Gabriel-Song kommt, da ist mir halt einfach. Ich als alter Peter Gabriel-Fan. Also, das ist ja tipptopp. Was mir aufgefallen ist, etwas ganz Kleines. Ich habe auf Disney Plus geschaut, also gestreamt, und habe auf Englisch geschaut, ohne Untertitel und so. Und es ist mega, ich weiß nicht, ist das schon mal aufgefallen, das ist noch recht nervig. Weißt du, bei den Animationsfilmen, da ist ja oft auch, weißt du, Sachen, die im Film innen sind, weißt du, wenn etwas angeschrieben ist, weißt du, auf einem, zum Beispiel, kein Zugang oder so, ich weiß nicht, an einer Tür, als Beispiel jetzt, oder? Wie ist das oftmals in der deutschen Fassung, ist das auch wirklich so angeschrieben? Halt für die Kinder, dass sie das auch lesen können, oder? Yeah. Weil, ja, no entry, oder wegen der Spruch. Yeah. Hätte ich das auf Englisch eingestellt, aber es ist wirklich die gleiche Version, es ist einfach nur der Ton anders. Sprich, weißt du, also, sie reden alle Englisch und so, oder? Keine Untertitel, klar. Aber wenn irgendwie so sein Manual führen nimmt, oder? Schon wirklich Handbuch drauf und schon alles auf Deutsch und so weiter, also gemalt, oder? Oder zeichnet, animiert, wie auch immer. Und ich habe mir das so überlegt, das ist für mich, für uns rein, spielt es ja keine so Rolle, oder? Es ist halt nicht der gleiche Film irgendwie, aber. Aber es gibt ja auch Leute, weißt du, die in der Schweiz wohnen und halt kein Deutsch können, nur nicht Deutsch können, oder? Und dann sind die da eben diese Plus laden, oder? Oder haben sie schon gehabt, jetzt in der Schweiz mit Geoblockade, oder? Zeigst du mir die Version? Das ist doch recht ungeil für die, nicht?
Ja, voll.
Ja.
Also, weißt du, das ist ja nicht 80 Millionen Mal vorgekommen, aber eigentlich schon immer, wenn irgendwo etwas angeschrieben war oder so, ist es immer, also auf dem Computer, weißt du, auf der Uhr oder so, ist es immer auf Deutsch gestanden. Und dann natürlich nicht mit einem englischen Untertitel, weißt du? Das finde ich recht blöd irgendwie.
Ja.
Also ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach zwei Versionen aufladen, weil es gibt ja garantiert ja auch die mit Deutsch-Englisch animiert, logischerweise, oder?
Ja, ja, klar.
Das habe ich irgendwie nicht ganz begriffen.
Ja, das ist noch schwierig, ja. Weil gerade Leute mit der englischen Muttersprache, die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie gerne irgendwie Untertitel oder sonst irgendetwas lesen, wo nicht Englisch ist. Also.
Ja, eben, ja. Und ich meine, weißt du, ich meine, kann ich jetzt auch weggehen von der Schweiz, da sind es nicht ganz so viele, die das stört, aber jetzt sagen wir mal in Deutschland oder so, doch ein paar Millionen mehr Einwohner, oder? Da gibt es gleich auch ganz viele Leute, weißt du, nur schon, wenn ich nur schon denke, weißt du, also ich bin früher noch an ich befunden gesehen, wo wir noch eine Band hatten, oder? Mit ein, zwei anderen Bands, die sind alle aus so International School Leute bestanden. Und die sind, weil halt die Eltern irgendwie über der Novartis oder wo auch immer geschafft haben, oder? Sind die halt für 3 Monate in der Schweiz gesehen, oder sagen wir ein halbes Jahr oder so. Und wir sind auch dort weiter in eine englische Schule gegangen, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, für ja, 3 Monate in eine normale Schweizer Schule zu gehen. Logischerweise, das war ja unmöglich.
Ja, ja, gut, obwohl das ist lernen. Das normale Expat-Tum. Also da gibt es aber auch solche, die 10 Jahre in der Schweiz sind und in diesen 10 Jahren will es ja immer wieder mal heißen, ja, könnte sein, dass du bald wieder ja, wegtransferiert wirst. So, ja, dann lohnt es sich ja nicht zum Deutsch zu lernen. Oder auch solche, die im Hotel haben wir es erlebt. Die ganze Zeit war eine Bedingung. Ja, ja, auch klar. Jemand kennt, der im Hotel lebt, die keine eigene Wohnung hier haben durfte. Hat sich dann einfach in dem Du-Hotelzimmer so gut wie möglich eingerichtet. Aber ja, ist halt nicht das Gleiche.
Ja.
Ist halt eben, es ist so, ich meine, das eine ist zum Teil ein bisschen, es haltet einen davon ab, sich zu integrieren, obwohl es wäre ja trotzdem schön. Und das andere ist dann auch wieder, ja, versteht man es auch, wieso, dass man es nicht macht.
Mm-hmm.
So, man meint.
Ja. Ja, auf jeden Fall kommen wir doch zum Schluss. Der Film hat auf IMDb 8,4 von 10 und auf Letterboxd hat es 4,2 von 5. Was geht dir für eine Bewertung?
Was willst du erst?
Ja, mach du.
Okay. Ja, du, im Ganzen, ich meine, mir hat er gefallen. Ich finde ihn gut gemacht. Für mich ist auch das ist ein Viererfilm.
Mhm. Okay. Spike?
Ich bleib da heute treu.
Das ist doch schön.
Jo, eben. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen bei der Bewertung, aber es ist halt einfach... Jo, das hure Tränendrüse herzig Ding, das hat halt einfach nicht funktioniert. Aber der Film ist gut gemacht. Ich würde den Film auch jedem empfehlen. Schaut und macht euch euer eigenes Bild, auch wenn er für mich nicht funktioniert hat. Es gibt so viele Leute, die den Film mega toll finden. Er hat jetzt einfach bei mir nicht funktioniert und darum kriegt er von mir 3 Sterne.
Alright. Ui. Ja, gut, dann gebe ich ihm, also ich gebe ihm 4,5. Das ist nicht, Nonplusultra auf meinen allerliebsten Film oder so. Aber ich finde ihn wirklich wahnsinnig gut. Und sticht für mich zwischen all diesen Pixar-Filmen krass raus. Mhm. Zumindest von denen, die ich gesehen habe. Und was mir sicher auch hilft, ich finde auch die Animationen sehen auch wirklich auch wahnsinnig gut aus. Da hilft es natürlich auch, dass es halt hauptsächlich Roboter sind, technische Sachen, oder?
Mhm. Ja.
Das ist immer ein Vorteil, wenn man halt lebendige Materie muss animieren. Ja, genau.
Oh, und Menschen auch nicht besonders realistisch haben müssen sein. Also nach heutigem Stand. Das sind einfach keine so komische, obskure Fleischklöpse sein.
Richtig, oder? Das ist natürlich clever gemacht, oder? Und dem auch schön inszeniert. Ja. Nein, ich bin wirklich großartig. 4,5. Oder?
Okay.
Und damit wollen wir uns herzlich bedanken nochmal beim Jonas für Braindead oder eben Dead Alive. Beim Patrick eben für Wally und natürlich, was wir zuerst gehabt haben, American History X von Manu Swiss. Für die Hausaufgaben, wir freuen uns schon auf die nächsten. Die werden wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir die das Jahr noch werden ausrufen, aber wenn dann wir das Jahr mitbekommen und das auch können mitmachen, folgt uns noch in den sozialen Medien, weil dort wird das dann am Freitag werden wir uns aufrufen und am Samstag kann man dann abstimmen. Mit Jo auch eure liebsten Filme. Oder vielleicht auch den Film, den ihr am beschissensten findet. Ihr müsst wissen, wie wir darüber denken, dass ihr den dann nicht zur Wahl stellen könnt. Voilà. Gibt es noch etwas zu sagen für euch?
Nein.
Nö.
Ja, dann würde ich sagen, ist das gesehen für heute. Vielen herzlichen Dank und bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss zusammen.
Ciao.